geht, das Thema Trauer, Schmerz, Leid mich für entschieden, das zu machen. Das ist schon was länger her und passt jetzt vielleicht sogar noch eher was gezielter heute. Ist ein schweres Thema, die Punkte schön zusammenzubringen. Und ich hoffe, ihr könnt den Gedanken, die ich hatte und die ich euch jetzt gerne mitteilen möchte, soweit folgen. Wenn nicht, könnt ihr danach gerne zu mir kommen und die sonst nochmal vielleicht von mir sortieren lassen, weil da einfach halt so verschiedene Punkte sind, die halt das Ganze immer schwer machen. Ich finde, dass wir bei uns in der Gesellschaft einfach so leider einen Trend entwickelt haben, dass wir alles, was mit Leid und allem, was nicht so schön ist, gerne so ein bisschen von uns wegdrängen wollen. So die ganzen Themengebiete, die mit Trauer, Schmerz, Tod etc. zu tun haben, schieben wir eher so raus. Wir nehmen uns eher andere, angenehmere Punkte rein und versuchen dem Ganzen stark aus dem Weg zu gehen. Und ich glaube, dadurch haben wir auch in vielen Punkten verlernt, wirklich einfach mit Trauer und mit Schmerzen richtig und gesund umzugehen. Wodurch dann halt, wenn wir ein Problem haben, das halt viel gravierender auf unser Leben irgendwie zurückkommt. Und ich glaube, dass wir da auch teilweise dran arbeiten sollen oder sollten, uns viel mehr mit dem Thema Leid nochmal anders auseinanderzusetzen. Und im Prinzip möchte ich so in zwei, drei Schritten das mal so ein bisschen durchgehen, wie da so meine Gedanken drüber sind. Und im Prinzip das Erste, was ich halt gucken möchte, halt, was ist für mich persönlich Anbetung? Wie definiere ich Anbetung für mich? Dann möchte ich so ein bisschen gucken, warum erleben wir Leid? Was sagt da die Bibel zu? Wie ist da so der Punkt? Was gibt's in der Bibel zum Thema Leid überhaupt? Kommt das in der Bibel überhaupt vor? Oder sind wir alle in Gottes Gnaden immer in einem schönen Leben? Was bedeutet das jetzt für uns? Und wie könnte oder was können wir tun, um damit halt jetzt im praktischen Leben sinnvoll umzugehen? Das Erste, das kam jetzt, glaube ich, schon in vielen Punkten immer wieder durch, weil wir einfach die Anbetungsreihe haben. Was ist Anbetung? Und für mich ist Anbetung in erster Linie, dass ich Gott als oberste Autorität anerkenne. Das Einzige, was ich in der Anbetung wirklich tue, ist zu erkennen, dass Gott der allmächtige Schöpfer ist, ich in Anführungsstrichen nur sein Geschöpf bin und kein Anrecht auf irgendwie etwas generell von ihm habe und alles, was ich erlebe und alles, was es gibt, nur durch seine Gnade kommt. Und in der Anbetung ist es für mich so, dass ich mich wirklich Gott hingebe, mich vor Gott, wie man so schön sagt, in den Staub lege und ihm genau diese Ehre entgegenbringe. Deswegen geht's in der Anbetung für mich nicht um irgendwie meine Belange, um meine Bedürfnisse, um Sachen, was ich schön oder nicht schön finde, sondern es geht nur darum, Gott groß zu machen und ihn in dieser Position als allmächtigen Schöpfer, der über allem steht, der alles in seiner Hand hält, der alles kontrolliert und alles irgendwie organisiert, das anzuerkennen und ihn dafür irgendwie hochzuheben, zu preisen und zu loben. Und das ist für mich, wie ich halt Anbetung für mich selber definiere. Die Frage ist, was jetzt mit dem Leid ist. Seit dem Sündenfall haben wir Leid. Und es ist so, Gott hat alles geschaffen und als er mit allem fertig war, hat er gesagt, alles ist gut. Und ich definiere das für mich auch so, dass wenn Gott sagt, alles ist gut, weil in dem Moment, es gab keinen Schmerz, es gab kein Leid, es gab keine Probleme, es gab nichts auf der Welt, was in irgendeiner Weise schlecht oder für uns negativ war. Und durch den Sündenfall hat sich das komplett gedreht und das komplette Thema Leid ist für uns in einer Verknüpfung zu unserem menschlichen Dasein einfach geworden, dass es für uns Normalität hat. Und es gibt so vier Bereiche, in denen wir Leid, Schmerz, Trauer irgendwie erfahren können. Und das sind alles Punkte, die direkt auch bei dem Sündenfall wir mit oder die Menschen halt miterleben mussten. Das erste ist halt so den körperlichen Schmerz, den wir teilweise ertragen müssen. Da wurde halt beim Sündenfall ganz klar, der Mann soll arbeiten mit Dornen und was da alles gibt, viel Spaß. Die Frau wird unter Schmerzen ihre Kinder bekommen. Also ist eine Folge, wir werden körperliche Schmerzen erleiden müssen. Das zweite ist die seelischen Schmerzen. Wir werden uns von Leuten verabschieden müssen. Es ist der Tod in die Welt gekommen. Es sind das Verlangen nach Herrschaft, die ganze Machtgeschichten sind reingekommen und all das, was unsere Seele irgendwo angreift. Der geistliche Schmerz ist, wir können jetzt unterscheiden, was gut und böse ist. Wir erleben also Böses. Wir merken, was die Entscheidungen für oder gegen Gott für Konsequenzen haben und merken, dass das halt wirklich auch unseren Geist teilweise zerreißt, da Entscheidungen treffen zu müssen, wie wir in unserem Leben uns entscheiden, welche Positionen wir beziehen und auch welche Konsequenzen dann daraus entstehen. In welche Richtung auch immer. Und als vierter Schmerz, den Menschen erleben, ist es der soziale Schmerz. Das erste, was halt eine sehr starke Konsequenz war, war die Ausgrenzung. Gott hat Adam und Eva aus dem Paradies geworfen, hat gesagt, hier ist eine Grenze, hier kann ich euch nicht mehr lassen, hier will ich euch nicht mehr lassen, das geht nicht mehr. Und die soziale Ausgrenzung und halt Vertreibung und so weiter ist als Beispiel für die sozialen Schmerzen halt in die Welt gekommen. Das heißt, alles, was wir an Leid irgendwie erleben, ist eine Folge des Sündenfalls und auch Folgen von unserem jetzigen Handeln, wie wir uns entscheiden, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen, mit unserer Umwelt umgehen. Und das sind Dinge, die teilweise sehr schnelle Konsequenzen haben. Ja, wenn ich zum Beispiel dem Daniel jetzt ins Gesicht schlage, dann ist das eine sehr schnelle Konsequenz und Schmerz, den er erlebt. Wenn ich einfach die Wupper vergifte, dann ist das eine Sache, die fällt erst nach 2, 3, 4, 5 Wochen auf, aber wird dann auch massivste Folgen haben. Das heißt, es geht nicht dann darum, ob etwas langfristig oder kurzfristig irgendwelche Sachen hat, sondern Leid ist immer da. Und Leid gehört halt einfach leider zu unserem menschlichen Dasein automatisch dazu. In der Bibel gibt es halt ganz viele Beispiele von Leid. Zwei Leute, die wir mit Leid relativ schnell auch in Verbindung bringen, ist Hiob, der wirklich alles verloren hat, wo einfach Satan um Erlaubnis bittet, hier kann ich mal testen, wie gut er wirklich zu dir steht, Gott, und Gott sagt, ja, mach doch. Und Hiob verliert seine Kinder, seine Gesundheit, seine kompletten Mitarbeiter, seine kompletten Viehbestände, seinen kompletten Reichtum. Und er geht in ein unsagbares Leid rein. Und das Interessante, was ist, es gibt nicht eine Erklärung in der Bibel, warum Gott das zulässt. Gott erklärt diese Entscheidung, dass er durch dieses Leid gehen muss, nicht einmal. Auch Paulus, der in ganz viele echt fiese Situationen gekommen ist in seinem Leben, mit Gefängnisstrafen, mit Schiffbruch und sonst was, gibt's keine Erklärung, warum das so laufen musste. Warum hätte das Schiff nicht einfach an der anderen Insel anlegen können? Warum mussten die davor Schiffbruch erleiden? Warum hätte er nicht einfach so in Rom wohnen können? Warum musste er da dann im Kerker sitzen? Und die Sachen lässt Gott ganz, ganz oft frei. Und das ist so ein ganz entscheidender Punkt für mich, wenn es darum geht, wenn ich irgendwie Leid oder Schmerz erlebe, dass es oft so ist, dass ich keine Antworten kriege. Vielleicht, weil ich die Antworten nicht verstehe, vielleicht aber auch, weil ich wirklich auch als das Geschöpf auch teilweise gar nicht das Recht habe, die Antworten zu bekommen. Ich weiß es nicht. In manchen Fällen sieht man vielleicht irgendwie was dahinter, aber ganz oft erklärt sich Gott, wenn er Leid zulässt und wenn uns Leid passiert, in der Bibel überhaupt nicht. Und es gibt verschiedene Erklärungsversuche, die man so halt hat, wie man damit umgeht, warum Leid überhaupt so dermaßen zugelassen wird. Die eine ist, es ist halt die direkte Folge von Schuld. Ja, wie gesagt, ich hau Daniel ins Gesicht. Ja, heißt, ich habe mich zu einem Leben entschieden, was halt von Gewalt geprägt ist, und dann hängt da halt was hinten dran. Die andere Seite ist, die man im Alten Testament gerade auch oft sieht, ist, dass es als Erziehung von Gott dient. Dass Gott uns damit auch in Schranken weisen will und sagen will, hier ist eine Grenze. Und deswegen passiert dir das jetzt. Ein dritter Teil ist, wie bei Hiob, als Prüfung. Ja, dann gucken wir doch mal, ob du wirklich bei mir bleibst, wenn ich dir alles nehme, was dir irgendwie irgendetwas wert ist. Dass Gott uns einfach austestet, liebst du mich, weil du irgendwas hast? Oder liebst du mich, weil du erkannt hast, dass ich der Schöpfergott bin, dem du unterstehst? Der vierte Punkt von den 6 Erklärungsmodellen, die es so generell gibt, ist halt, dass es da einfach ein Teil von Gottes Plan ist. Beispiel Josef, der von seinen Brüdern echt richtig schlecht behandelt wurde, als Sklave verkauft wurde und ähnliches, gehörte aber in den Plan rein, damit er nach Ägypten kommt, um dann dort Tausende von Menschen hinterher vor einer Hungersnot zu retten. Aber auch da bleibt Gott die Erklärung schuldig, warum ist er nicht einfach aus irgendeinem anderen Grund nach Ägypten gekommen? Das hätte ja auch ein bisschen entspannter laufen können. Dann das Stellvertretertum ist ein Erklärungsmodell, wo es darum geht, Jesus musste viel Leid ertragen, wir müssen viel Leid ertragen. Das gehört halt dazu und wir sollen das Leid dankbar annehmen. Da komme ich nachher nochmal kurz drauf zurück. Und halt einfach die Anfeindung des Gerechten ist so das sechste Modell. Das heißt, Satan, der hier halt möglichst viel Raum haben will, der möglichst viel kontrollieren will, dem ist es ein wahnsinniger Dorn im Auge, dass wir uns an Gott orientieren, dass wir mit ihm leben, dass wir unsere Kraft von ihm beziehen und der einfach alles versucht, uns von diesem Weg halt auch wegzubringen. Was bei diesen ganzen Sachen in der Bibel total interessant ist, dass Leid zwar ein normaler Zustand ist und ganz normal zu unserem Leben dazugehört, aber es hat nie etwas damit zu tun, ob wir Heil von Gott kriegen oder nicht, ob wir erlöst sind oder nicht, ob wir eine gute oder eine schlechte Beziehung zu Gott haben. Es ist total unabhängig davon. Hiob, der ein wahnsinnig gutes Verhältnis zu Gott hatte, hat viel mehr erleiden müssen als ich bis jetzt in meinem Leben. Und ich weiß nicht, ob ich in vielen Punkten so standhaft gewesen wäre wie Hiob. Und das ist halt das, was uns wirklich auch Kraft geben kann. Gott lässt das nicht zu, weil wir schlechter sind als andere oder weil unser Glaubensleben nicht gut genug ist oder weil ich nicht genug Bibel gelesen habe, sondern weil es einfach zu meinem Leben als sündiger Mensch dazugehört. Das ist leider sündenfalltechnisch so drinnen. Und diesen Punkt, den Hiob auch sagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das wirklich aussprechen, das leben zu können, kriege ich nur in dieser Demutshaltung hin, mir wirklich bewusst zu machen, wer ich eigentlich in Gottes Augen wirklich bin. Und diese demütige Haltung, ich als sein Geschöpf, was in Sünde lebt und was auf die Errettung hofft und davon auch ausgeht, dass er mich auch durch viele Sachen durchträgt, diesen Gedanken wirklich zu leben. Es gibt viele Punkte, die mich aber halt auch dazu bewegen können, in diesem ganzen Leid Gott immer noch dafür dankbare Punkte zu finden. Und die Sache ist ja immer, ich will vorausschauen. Auch wenn die Situation gerade, in der ich bin, schlecht ist, sich schlecht anfühlt und vielleicht auch kaum zu ertragen ist, sollte ich mir am besten auch im Vorfeld immer Punkte suchen, für die ich Gott auch danken kann. Und da gibt's unzählig viele, aber welche, die für mich halt auch wichtig sind, ist einfach, ich bin einfach gewiss, dass wenn die Zeit hier auf der Erde vorbei ist, egal was da kommt, ich bei ihm bin, ich in Gottes Gegenwart bin und ohne Leid die Ewigkeit mit ihm verbringen werde. Egal, was mich hier erwartet. Dass ich ihm dafür danken kann, was er alles geschaffen hat. Wenn ich mich umgucke und ich bin ein wahnsinniger Fan von der Natur und finde das total faszinierend, auf was für teilweise abstruse Ideen Gott gekommen ist, wenn ich mir die Natur draußen angucke, dass ich das alles erleben kann. Und da kann ich ihm immer für danken, dass die Sonne aufgeht, dass es Sterne gibt, dass das Gras wächst, dass es gibt da tausende Sachen, die mich persönlich da auch berühren. Der dritte Punkt, der für mich wichtig ist, Gott gibt mir Hilfestellung. Ich muss zwar mit Leid leben, ich muss teilweise im Leid leben, aber Gott lässt mich dabei niemals alleine. Er geht immer mit mir zusammen durch die Sachen, er gibt Leute an meine Seite, die mir helfen wollen, diese Probleme zu bewältigen. Er gibt mir Ideen und Kraft, die Sachen auch besser ertragen zu können und im Optimalfall, worum wir auch immer bitten, dann auch Situationen, wo dieses Leid teilweise aufgelöst wird. Wo er gnädig ist und sagt, ich nehme jetzt diesen Punkt wirklich raus und mache zum Beispiel jemanden gesund. Verändere Lebenssituationen und ähnliches. Aber wir haben halt keinen Anspruch darauf. Aber aus seiner Gnade und seiner Liebe tut er das. Und weil er mich trotzdem in ganz vielen Bereichen immer noch segnet, wo ich immer noch merke, da ist er bei mir und da gibt er mir so viel Gutes, was ich, woraus ich auch Kraft ziehen kann. Und da steht schön in 2. Korinther, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Es ist natürlich so, dass dieses, da habe ich mich immer so ein bisschen dran gestört, die zeitlich und leicht ist, das ist so eine Definierungssache. Also Trauer und Schmerz immer als leicht zu beschreiben, finde ich ein bisschen sportlich, aber im verglichen zu dem, was auf uns wartet an Herrlichkeit, ist es wirklich eine Sache, die eigentlich an Bedeutung darin verlieren sollte. Und die Frage ist, was sagt jetzt die Bibel dazu, wie können wir mit Leid umgehen? Und da sind so 4 Punkte, die halt die Bibel immer wieder halt sagt. Das eine ist, geh mit deinem Leid zu Gott. Bring es ihm. Geh zu ihm hin und sag, das läuft gerade. Ich weiß, du weißt das, aber ich muss das einfach loswerden. Allein dieses mit Gott darüber reden, mit ihm zu diskutieren, ihm die Sachen zu bringen, ist eine wahnsinnige Entlastung. Dann, wo nämlich das Leid in vielen Fällen einfach zu hinführen soll, ist, dass wir mit uns als Geschöpf und als Sünder anders umgehen, ist, bekenn ihm deine Sünden. Geh zu Gott und merke, wo hast du vielleicht Schuld, wo sind deine Punkte und bring die mit Gott ins Reine. Wenn du unschuldig bist, wie es bei Hiob war, dann sag das Gott, dass du dich gerade total ungerecht behandelt fühlst. Geh mit ihm da wirklich ins Gespräch. Und als 4. Punkt, du darfst Gott anklagen. Du darfst auch deine ganze Wut, die du gerade hast, weil du so viel Scheiße gerade auf dem Teller liegen hast, Gott bringen. Und der Punkt, der da so rauskommt, ist, aus den Leiden, aus den Schmerzen, die wir haben, soll wirklich diese demütige Haltung Gott gegenüber entstehen. Und daraus soll entstehen, dass wir zu ihm kommen, als seine Geschöpfe, ihm unsere Sünden bringen, unser Leben ändern und dadurch eine bessere und tiefere und innigere Gemeinschaft mit ihm kriegen. In 1. Petrus 4 steht, weil nun Christus im Fleisch für uns gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn, denn wer am Fleisch leidet, der hört auf von den Sünden, dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht der Menschenlüste, sondern dem Willen Gottes lebe. Alles, was wir an Leid hier ertragen, soll uns in der Beziehung zu Gott weiterbringen, dahin bringen, dass wir eine intensivere, festere Beziehung zu ihm kriegen. Generell beim Leid ist es so, dass wir also lernen sollen, Gott als Geschöpf anzubeten. Such dir Punkte, wenn es dir gut geht, wofür du Gott danken kannst und willst und auch noch danken kannst, wenn es dir wirklich richtig scheiße geht. Nimm dir die Zeit, auch zu trauern. Es ist total wichtig, sich auch einen Zeitrahmen zu stecken, wo man wirklich dann auch in Trauer sein kann und darf, um dann auch wirklich dieses Gefühl wirklich auch ausleben zu können. Das ist in Ordnung. Versuch die Frage nach dem Wieso auszublenden, weil in vielen Fällen oder in den meisten Fällen, die ich auch erlebt habe, gibt's da einfach keine wirklich sinnvolle Antwort zu. Und das ist auch das, was ich, wenn ich irgendwie mit Leuten, die Trauer haben oder wo da echt Leid ist, die ich irgendwie dann in der Beratung habe, diese Frage blendet die aus. Und der Punkt ist, schaff dir neue Ziele. Geh dahin zu gucken, was steht als nächstes an, was habe ich vielleicht zu tun. Mit neuen Zielen im Leid irgendwie sich da Punkte zu suchen, das ist das, was einen am besten aus Leidensphasen, aus Schmerzensphasen rausholt, um wieder in ein, Anführungsstrichen, normales Leben reinzukommen. Und sei dir immer bewusst, Leid wird kommen. Es wird Leid kommen. Die Frage ist, welches und in welchem Punkt in deinem Leben. Spätestens Tod und Krankheit im Freundeskreis sind Sachen, die einfach mit dazugehören. Und meine Eltern hatten bei sich im Flur immer so einen Spruch hängen, also von klein auf, der ist immer noch da, sieht noch genauso hässlich aus wie vorher, aber der von Reinhold Niebuhr, der wirklich das Ganze gut zusammenfasst. Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Und umso öfter man sich den Satz anguckt, umso öfter man darüber nachdenkt, desto mehr ist da wirklich ein Fund drin, wie ich mit Leid irgendwie umgehen kann. Und aus dem Grund sollten wir, gerade wenn wir Leid haben, diese Chance nutzen, näher an Gott ranzukommen, uns näher irgendwie ihm hinzuwerfen, in eine Abhängigkeit zu ihm zu kommen und mit ihm zusammen die Leidensphasen zu durchleben und ihn dadurch größer zu machen. Amen.